Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallihallo, ich freue mich auch.
Gerade am 19. August 50 geworden. Hast du denn groß gefeiert?
Nein, das ist ja immer noch nicht so richtig möglich und auch nicht so in meinem Kopf drin gewesen. Ich hätte gerne groß gefeiert, bin auch jemand, der gerne feiert, aber das war wirklich im ganz kleinen Kreis mit der Family sehr unspektakulär.
War denn dieser spezielle Geburtstagshut dabei, der so Tradition ist in eurer Familie?
Ja, der war dabei. Der ist natürlich super peinlich und affig auch. Das ist mit so einer Batterie und dann oben wackeln, da so eine Kerze. Also für die Familienmitglieder normal, für alle anderen Leute wäre es, glaube ich, Fremdschämen pur.
Bist du denn so ein typischer Löwe? Also ich sag mal so, das Positive ist ja dynamisch, führungsstark, treu.
Ich glaube, ich bin ein typischer Löwe, ja. Ich bin nur jemand, der sich auch schützend vor seine Herde wirft und natürlich eine große Klappe hat, gerne in der Sonne steht, also natürlich in der ersten Reihe und auch bewundert werden möchte für seine tolle Mähne. Ich glaube, dass das Sternzeichen bei mir ganz gut passt.
Was macht denn diese Zahl 50 mit dir?
Ach, ich habe immer gesagt, nein, irgendwie wahrscheinlich doch ein bisschen. Ne? So eine 5 vorne, das signalisiert ja, dass man so langsam erwachsen wird. Da hoffe ich ja noch drauf. Also, dass man doch so ein bisschen reifer wird und so diese Flausen aus dem Kopf bekommt. Aber natürlich ist es so, dass man schon wieder ein Jahrzehnt neu beginnt. Und das heißt ja auch, dass die Zeit, die man noch hat, ein bisschen weniger wird. Von daher sollte man Sachen tun, die man schon lange machen wollte und nicht so auf die lange Bank schieben, glaube ich.
Also du hast ja auch in deinem Buch geschrieben und hast es jetzt schon mehrfach auch gesagt, du stellst dir mittlerweile tatsächlich die Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was will ich eigentlich? Hat das jetzt tatsächlich mit der 50 zu tun oder kam das nochmal ganz speziell jetzt im Corona-Jahr?
Ich glaube, das spielt zusammen. Also diese Corona-Zeit ist schon eine besondere, weil unsere Branche, die Kulturbranche, diejenige ist, die immer noch nicht richtig arbeiten kann. Also sowohl in den Hotels, auch in den Restaurants geht einiges wieder. Es gibt besondere Regelungen. Viele kleine Theater und viele Kollegen von mir, ich auch, konnten nicht auf Tournee gehen, können das immer noch nicht. Also es war viel mehr Zeit da. Die letzten 10 Jahre war mein Kalender so voll, dass ich gar keine Zeit hatte, mal mir diese Sinnfragen zu stellen. Und ich glaube schon, dass auch diese 50 plus diese anderthalb Jahre dazu geführt haben, dass ich mich jetzt nochmal hinterfragt habe und gesagt habe, was willst du denn eigentlich und wo soll die Reise noch hingehen?
Du hast dem Corona-Jahr ein ganzes Kapitel auch in deinem Buch gewidmet. Wie hat dieses Pandemie-Jahr deine Sicht auf Dinge verändert?
Ich glaube, dass ich schon ein bisschen demütiger geworden bin, dass man nicht alles normal für normal hält. Also ich habe schon sehr viel Glück gehabt in den 50 Jahren bis jetzt, beruflich wie privat. Ich war auch fleißig und ehrgeizig, ganz klar, aber auch, habe auch viel Glück gehabt. Und das ist natürlich nicht normal, das weiß ich, aber das wird einem nochmal bewusst. Und bewusst ist mir auch geworden, dass den Job, den ich jetzt schon seit 30 Jahren mache, dass der mir immer noch richtig viel Spaß macht und dass ich den auch vermisse. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, mal wieder so ein bisschen eingenordet zu werden. Für uns alle, glaube ich, dass man Sachen nicht für normal nimmt, die man immer sonst so leicht hatte.
Du schreibst auch, du hast viel über dich selbst gelernt. Was denn zum Beispiel?
Ach ja, also ich habe schon über mich selber gelernt, dass ich im ersten Moment froh war fast, dass diese Auszeit gekommen ist, weil ich sehr großen Respekt vor meinem Kalender hatte im Jahr 2020. Ich hatte noch das Jubiläum »Verstehen Sie Spaß?« zu moderieren, Anfang April. Danach wäre dann mein neues Programm gestartet. Ich hätte noch eine große Moderation gehabt. Also der Kalender war sehr voll und ich hatte schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und der Titel lautet ja auch Bauchgefühl und Gottvertrauen. Der Bauch ist immer ein ganz guter Ratgeber. Und ich habe schon gedacht, schaffst du das alles überhaupt energetisch? Ne? Kriegst du das hin, viel zu tun? Und dann kam diese ungewollte Auszeit mit Corona und dann habe ich schon gemerkt, jetzt kannst du mal aufatmen. Das ist ganz gut, dass du jetzt mal ein bisschen durchschnaufen kannst. Das war im ersten Moment klasse, aber ich bin natürlich ungeduldig. Ich bin jemand, der gerne unterwegs ist, gerne arbeitet und dann irgendwann, so nach 6 Wochen, merkte ich schon, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Klar, mit der Familie war toll, aber dann bin ich viel Fahrrad gefahren, habe viel gekocht, Sachen, mit denen man auch sehr gut die Zeit rumkriegen kann. Und
Gartenarbeit.
Ja, Gartenarbeit, ja, klar. Man hat natürlich, wie alle, haben wir den Keller aufgeräumt. Wir hatten so eine, ja, wie nennen wir die, Gruschtelschublade in der Küche. Die hat, glaube ich, auch jeder.
Ja.
Die haben wir auch aufgeräumt, was da alles zutage getreten ist. Ein Wahnsinn. Also es wurde nicht langweilig, aber das, was ich gerne mache, am Mikrofon oder vor dem Mikrofon stehen, das kam natürlich ein bisschen kurz.
Du hast es ja gerade erwähnt, die Jubiläumsshow auch ja machen können, aber eben ohne Publikum. Das fühlte sich natürlich auch schon als Zuschauer vor dem Fernseher ein bisschen spooky an. Wie war das für euch?
Ja, es waren genau zwei Leute mit dabei, Dr. Eckart von Hirschhausen und Bülent Ceylan. Wir drei saßen auf diesem großen Verstehen-Sie-Spaß-Sofa. Alle anderen waren zugeschaltet, Frank Elstner und auch Dieter Hallervorden und Paola. Aber das war natürlich nicht das, was ich mir mal erträumt hatte, vor 1000 Leuten eine große 40 Jahre Jubiläums-Verstehen-Sie-Spaß-Show zu feiern mit den besten Filmen aus dieser Zeit. Es war ungewohnt, ich glaube aber, das war Anfang April, dass es für die Zeit was Gutes war für die Zuschauer, weil die waren auch alle zu Hause und wussten gar nicht, was passiert denn jetzt. Wir hatten eine unglaubliche Einschaltquote mit 6,5 Millionen Zuschauern und irgendwie ist es dann doch rübergekommen, dass wir uns Mühe geben, die Leute zu unterhalten.
Aber es war eine großartige Show im Rahmen der Möglichkeiten.
Ja, aber es war eben anders, als wir uns das alle gedacht hatten.
Du bist ja tiefgläubig. Hast du denn für dich schnell erkannt, dass möglicherweise hinter dieser Pandemie, hinter diesem Lockdown-Jahr auch ein tieferer Sinn stecken könnte?
Ja, ich glaube schon, weil man hat ja gemerkt, auf einmal flogen weniger Flugzeuge, dann waren auf einmal die Werte besser. Das Klima hat sich zumindest da in der Zeit ein bisschen erholt. Auf einmal waren in Venedig Delfine zu sehen, weil keine Kreuzfahrtschiffe mehr durch die Lagune fuhren. Man hatte doch das Gefühl, dass die auch die Natur ein bisschen durchatmet und sagt, siehst du jetzt so langsam, ihr müsst das mal kapieren, fahrt mal ein bisschen runter, den ganzen Wahnsinn. Ich glaube schon, ich weiß nicht, wie lange der Mensch das beibehält. Auch, dass Leute dann im Supermarkt nicht das alles bekommen haben, was sie bekommen wollten in unserer Überflussgesellschaft, hat dazu geführt, dass wir doch nachdenklicher geworden sind.
Und eben auch die ganz persönliche Entschleunigung, gezwungenermaßen.
Ja, auf jeden Fall. Und man hat natürlich sich auf sich selber konzentrieren müssen, weil wir da haben das wirklich durchgezogen. Mein Vater ist mittlerweile 81, meine Mutter 79. Also auch die haben wir nicht mehr viel getroffen, weil klar war, das sind die Menschen, die gefährdet sind, die vulnerable Gruppe.
Und dein Papa hatte ja Corona.
Er hatte Corona, das war auch sehr dramatisch, hat das Gott sei Dank überlebt. Aber als COPD-Patient ist das natürlich eine Katastrophe gewesen. Ja.
Hat dir diese Gläubigkeit geholfen, die ganze Zeit im Vertrauen zu bleiben?
Ja, schon. Also das sind ja immer solche Momente, wo man sich auch gerne dann wieder irgendwas nimmt und sich daran festhält. Und das ist Glaube. Ich glaube, dass gerade in unserer heutigen Zeit auch das, was jetzt gerade passiert, mit einer Flutkatastrophe, die katastrophal ist, das, was in Afghanistan passiert, das sind ja alles Sachen, man hat so das Gefühl, so ein bisschen das Weltbild ist so ein bisschen aus den Fugen geraten. Und da kann Glaube viel bewirken und Leuten einen Halt geben. Und das habe ich, glaube ich, bei mir auch gemerkt.
Das ist die eine Seite. Dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu?
Ja, ich glaube aber, dass wir selber verantwortlich sind und dass es jetzt nicht so ist, dass der liebe Gott mit einem Fingerschnippen das alles beenden kann. Ich glaube, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, was er macht und wir das lösen müssen, wenn es zu lösen ist und auch ein bisschen uns im Klaren sein müssen, was das alles für Folgen hat.
Was gab für dich den Ausschlag, dieses doch sehr persönliche Buch zu schreiben?
Ja, also es ist ganz spannend, wie auch die Leute darauf reagieren. Ich bin ja derjenige, der beruflich immer jemand ist, der gerne lächelt. Ich bin ein positiver Mensch. Ich bin gut gelaunt, wenn ich morgens aufstehe dann und die Sonne scheint, ist das für mich toll und bin sehr fröhlich. Aber so diesen persönlichen Guido Kanz, den habe ich natürlich den Leuten auch noch nie so präsentiert und gezeigt, dass ich vor 25 Jahren mal schwer krank war, wie ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Das waren alles Sachen, die ich für mich behalten habe, die auch in der Familie geblieben sind, jetzt aber, glaube ich, mal in der Zeit waren, zu erzählen, den Leuten zu erzählen. Und das hat zur Folge, dass viele sagen, ach, sie sind ja doch tiefgründiger, als ich dachte, und nachdenklicher. Und er sagt, natürlich, nur weil ich mit Humor mein Geld verdiene, ist es ja nicht so, dass man nicht auch nachdenklich ist.
Du warst schwer krank, das war 1996. Das war so eine körperliche Vollbremsung, die ja auch so aus dem Nichts kam.
Ja, ich habe damals einen Trainer gehabt, der erste Bundesliga gespielt hat, selber auch als Fußballer, habe 5-6 Mal die Woche Fußball gespielt, also auch viel trainiert, war echt fit, war 25 und dann hatte ich eine angebliche Entzündung meines Blinddarms und bin ins Krankenhaus gekommen und die haben gesagt, das ist eine Routineoperation, den nehmen wir Ihnen raus, dann sind Sie in 2 Tagen wieder zu Hause. Das war alles anders als das. Wurde operiert. Der Blinddarm war zwar nicht entzündet, wurde mir aber dann entfernt. Bin dann in den Aufwachraum gekommen und hatte dann eine linksseitige Herzinsuffizienz. Bin blau angelaufen, wurde beatmet, hatte sehr hohes Fieber und war dann 3,5 Wochen im Krankenhaus. Und sehr, ja, es war schon nicht so einfach, auch für die Family. Für mich auch nicht. Musste auch wieder gehen lernen, also es war schon sehr tragisch. Habe aber in der Zeit viel nachgedacht, habe mir auch Hilfe geholt, auch von einem Krankenhausseelsorger. Da merkt man dann doch, dass in solchen, ja, kritischen Situationen, glaube, was zumindest für mich sehr wichtig ist. Danach war mir klar, das war ein Zeichen und du konzentrierst dich jetzt auf das, was du wirklich willst und das ist Bühne und das ist Fernsehen und deswegen machst du das. Keine Kompromisse, das ist das, worauf du dich konzentrierst.
Die erste Begegnung mit Gott und Kirche war bei deiner Taufe und das fing ja schon sehr lustig an. Darüber schreibst du auch.
Ja, eigentlich ist es eine Verstehen-Sie-Spaß-Nummer. Ne? Ja. Meine Eltern hatten, wie man das eben so macht, bei der Gemeinde Pfarrsekretärin gesagt, wir würden dann gerne unseren Sohn taufen lassen. Ja, soweit so gut. Dann standen aber alle vor der Kirche und die Kirche war abgeschlossen. Interessanterweise kam dann unser Pastor zufälligerweise um die Kirche und sagt, was machen Sie denn hier? Und meine Mutter sagte, ja, wir wollten unseren Sohn Guido taufen lassen. Und er sagt, ja, aber doch nicht jetzt. Doch, wir haben einen Termin. Oh, dann hatte der das vergessen, war unterwegs zum Kaffee trinken zu seiner Schwester. Dann war es eine improvisierte Taufe. Also der Pastor hatte noch nicht mal eine Brille, eine Lesebrille. Die hat dann mein Opa beigestellt. Dann gab es keinen Organisten. Alle haben lauter gesungen, haben noch selber die Kerzen angezündet. Und es war wohl eine, ja, lustige, sehr improvisierte Taufe, die aber allen im Gedächtnis geblieben ist. Und so ging mein Leben ja dann los, also immer mit Überraschungen und viel Humor.
Warst du in der Schule schon immer der klassische Pausenclown?
Ja, das lag aber wohl auch daran, dass ich der Kleinste, der Jüngste und der Rothaarigste war.
Genau, du hattest rote Haare, daran kann ich mich zwar nicht aus der Schule, aber noch so an deinen Anfängen erinnern. Genau. So richtig schöne rote Haare, so wie Harpe eigentlich, der hatte ja auch diesen rötlichen Touch. Ne?
Richtig, wie Harpe oder auch Boris Becker. Ja. Und da ich auch wohl laut meiner Lehrer ziemlich schnell fertig war mit den gestellten Aufgaben, war mir dann langweilig und dann habe ich irgendwie Blödsinn gemacht und Otto nachgemacht und so. Ja, und so hat es angefangen. Dann war ich auch immer Klassensprecher und Klassenclown und Messdiener und Schülersprecher und was nicht alles. Also irgendwie hat es mich immer in den Mittelpunkt gezogen.
Gab es bei euch auch Schultheater, wo du mitgemacht hast?
Ja, wobei ich eigentlich ja Musik gelernt habe. Ich habe klassisch Klavier gelernt, vorher Flöte, Schlagzeug gelernt und habe dann in der Schule auch Musik gemacht. Im Orchester und in der Jazzband, habe aber dazu auch noch Theater gespielt, weil mein Musiklehrer auch noch zuständig war für Literatur in der Schule und dann spielte die damalige Jahrgangsstufe 12, in der ich auch war, Haus von Montevideo von Kurt Götz und da fehlte dann der Bürgermeister und dann habe ich die Rolle auch noch gespielt und habe dann aber auch noch in einem anderen Theaterstück auch noch mitgemacht. Also das hat mich immer fasziniert.
Und über dem Bett hing ein Poster von Hansi Müller.
Ja, das war mein absolutes Fußballidol. Hansi Müller hing über meinem Bett. Ich habe ihn hinterher auch jetzt kennengelernt. Wir schreiben uns auch immer zu Geburtstagen. Ein ganz toller Mann. Und mein Bruder hat dann irgendwann, als wir uns gestritten haben, mein Bruder Jochen ist 4 Jahre älter als ich, mal in einem Anfall mein Hansi Müller-Poster zerrissen. Für mich eine totale Katastrophe. Also das war wirklich so die Spitze. Schlimmer ging nicht, aber so ist das Leben wunderschön. Mein Bruder hat vor, ich glaube, 10 Jahren mich irgendwann Weihnachten mal überrascht und hat gesagt, pass auf, Bruder, ich habe ein ganz besonderes Geschenk für dich. Er hat bei eBay irgendwo ein Hansi Müller-Poster aufgetrieben und hat mir das wieder als Wiedergutmachen nach vielen, vielen Jahren geschenkt. Und das hängt immer noch in meinem Büro.
Und nach der Schule hast du dann aber erstmal studiert Betriebswirtschaftslehre, was ja so gar nichts mit Komiker und Theater zu tun hat. Mit welchem Ziel hast du das gemacht und bist du überhaupt hingegangen?
Also das Ziel, gut, es war Abitur, dann kam direkt die Bundeswehr, das wollte ich alles weghaben und habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ich habe jetzt vor kurzem beim Aufräumen in Corona-Zeiten gefunden, dass ich mich auch mal zumindest die Unterlagen einer Schauspielschule angefordert hatte, das wusste ich gar nicht mehr. Also ich habe gedacht, du musst irgendwas Vernünftiges lernen und einen Abschluss haben. Deswegen BWL. Dachte, das sei zielführend. Von den 6 Semestern, die ich studiert habe, waren es 3, die ich auch dahin gegangen bin. Der Rest war ein Fernstudium. Ich war viel zu Hause und habe dann nach 6 Semestern mit mir selber beratschlagt und gesagt, pass mal auf, Junge, jetzt sei mal ehrlich zu dir selber, das ist es ja nicht. das gibst du jetzt mal dran. Ich glaube, dass meine Eltern auch sehr froh waren über die Erkenntnis, habe dann aber im Anschluss, weil ich unbedingt ein Zeugnis haben wollte, eine zweijährige kaufmännische Medienschule in Köln besucht. Die hatte ich 1996 abgeschlossen. Danach kam ich ins Krankenhaus und danach war für mich klar, jetzt volle Kraft voraus in die Selbstständigkeit.
Ja, und der Rest ist ja im Grunde genommen Geschichte, denn du warst von da ab fließend im Fernsehen unterwegs. Der Mann für alle Fälle war irgendwie sowieso schon präsent. Und 2010 dann, verstehen Sie, Spaß. Hast du das gleich für dich als Sechser im Lotto empfunden?
Ich habe es ja erst gar nicht geglaubt. Ich kannte Verstehen Sie, Spaß schon, weil ich schon seit dem Jahr 2004, 2005 als Lockvogel tätig war und da auch meine ersten Auftritte als Komiker hatte, als Gast bei Verstehen Sie, Spaß. Und als dann im Jahr 2009 war das, der SWR bei einer anderen Produktion mit Frank Elsner zu mir gesagt hat, der Frank hört auf, wir brauchen einen oder wir suchen einen Nachfolger für Verstehen Sie, Spaß, habe ich keckerweise gesagt, ich würde es machen, Freunde. Ne? Wo muss ich hin? Und da hat der Redakteur gesagt, du wirst lachen, ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber du hast die letzten Jahre bei Sat.1 moderiert und eine Samstagabend schon im ersten das geht nicht oder dafür bist du wahrscheinlich noch zu unbekannt. Naja, ich habe da zumindest mein Interesse bekundet und irgendwann sagte der Autor, der damals auch für Frank Elsner die Texte geschrieben hat und für mich danach auch, Gerd Schmidt, hat er gesagt, ja, pass auf, der Name ist schon mal bei dir gefallen und der Unterhaltungschef will sich mal mit dir treffen. Und dann habe ich das auch, dann haben wir uns getroffen und dann hat er mich gefragt, warum sollte ich sie denn nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Matthais, warum sollen Sie mich nehmen? Ich bin jemand, der sich mit Humor auskennt. Ich bin jemand, der live fest ist. Das ist ja eine Live-Sendung. Ich kenne, Verstehen Sie, Spaß durch meine Arbeiten schon dafür und ich bin ja jemand anderes und auch ganz anders als Frank Elsner und bin jung und ja, und dann hat er gesagt, naja gut, das habe ich jetzt zur Kenntnis genommen und dann gucken wir mal weiter. Ich habe da in keinster Weise mit gerechnet und saß im Auto und irgendwann rief mich Gerd Schmidt, der ehemalige Autor, an und sagt, du Guido, ich wollte dir nur sagen, wir wissen jetzt, wer der Nachfolger von Frank wird. Und ich sage, das ist ja toll, wer macht das denn? Dann hat der gesagt, wo sitzt du gerade? Ich sage, ja, im Auto, auf der Autobahn. Dann sagt er, ja, du. Ich sage, ja, pass mal auf, also verarschen kann ich mich selber. Wer wird's denn? Ich sagte, ich habe es dir gerade gesagt, du wirst Nachfolger von Frank Elsner. Ich habe es natürlich in keinster Weise geglaubt. Ja. Und es war dann so, weil dieser Unterhaltungschef Rainer Matthas gesagt hat, nee, wir wollen da jetzt mal jemanden ganz Unbeflecktes da haben, der mit dem SWR noch gar nichts zu tun hatte. Und dann durfte ich 2009 die Krawatte übernehmen in der letzten Sendung von Frank und habe dann im April 2010 meine erste Sendung in Halle an der Saale moderiert und war sehr nervös, was ich sonst eigentlich nicht bin, aber da habe ich echt schlecht geschlafen.
Das war ja auch ein großes Erbe, dass du da tatsächlich angetreten hast.
Ja, ganz klar. Ich meine, nach dem Erfinder von Wetten, dass und was Frank Elsner noch alles so für die Fernsehbranche gemacht hat und dann Verstehen Sie, Spaß moderieren, danach komme ich ja, unbekannter junger Mann dahin, das war für mich natürlich ein Schritt und ich glaube, für viele Kritiker war ja eh nicht die Frage, wie macht er das, sondern wie lange macht er das? Da dachten wahrscheinlich viele, das dauert jetzt 1-2 Jahre, dann ist Kanz weg oder die Sendung gibt es gar nicht mehr. Und von da bin ich sehr stolz, dass es jetzt schlussendlich Ende des Jahres dann 12 Jahre sind, die ich das, die Sendung moderiere.
Was gab denn für dich persönlich tatsächlich den Ausschlag zu sagen, und jetzt reicht's?
Naja, ich habe immer ein bisschen Angst davor gehabt, dass Leute irgendwann sagen, mein Gott, jetzt können wir den aber nicht mehr sehen. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass am 18.12., wenn ich dann zum letzten Mal mich bei den Zuschauern bedanke, vielleicht der ein oder andere Zuschauer sagt, auch schade, der hat das doch gut gemacht und schade, dass er aufhört. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man das verpasst. Das weiß man natürlich nie, wann ist der richtige Zeitpunkt. Aber für mich ist der Zeitpunkt jetzt. Für mich ist die Sendung an einem Höhepunkt. Wir sind erfolgreich im Fernsehen, gerade bei jungen Leuten. Wir sind im Netz sehr erfolgreich, nicht linear. Und das möchte ich mir bewahren. Und danach möchte ich mich überraschen und mal schauen, was vielleicht das Leben noch so für mich bereithält, auch das Fernsehleben.
Lass uns noch ein bisschen gemeinsam in deinem Buch blättern. Du hast ja vorne den Familienwappen. Und ich habe gesehen, Kanz heißt auf Schwäbisch Pferdehals. Das habe ich auch nicht gewusst. Was bedeutet dir dieser Familienwappen und überhaupt? Du hast ein ganzes Kapitel auch dem Stammbaum, das ist ein ganz großes Thema, gewidmet.
Naja, erstmal finde ich toll, dass wir ein Wappen haben. Da kann man ja generell nichts für. Es ist ein sogenanntes redendes Wappen. Das heißt, wir waren nicht adelig, sondern das Wappen, da sind ja zwei halbe Pferde drauf. Das bedeutet eben die Bedeutung des Namens. Kanz wurde früher im 15. Jahrhundert mit K geschrieben. Irgendwann hat sich das dann geändert in C. Und es gibt schon ganz lange einen Stammbaum, der bei meinen Großeltern hing, der mich als Kind schon fasziniert hat. Und der erste Kanz, der da unten ist, der Stammhalter ist um 1480, wir wissen heute 1483 geboren, Kaspar Kanz. Der war Prior eines Klosters und auch Reformator, Freund Martin Luthers.
Und der schrieb sich aber noch anders, ne?
Der schrieb sich mit K, Kantz. Wir schreiben uns vorne mit C. Naja, das war das, was wir wussten. Dieser Stammbaum konnte in den 70er, 80er Jahren gar nicht vervielfältigt werden, weil er so groß war. Irgendwann hat das dann mein Cousin geschafft und es gibt einen, der hat den abgescannt und ich habe einen Stammbaum schon ganz lange bei mir im Esszimmer hängen. Spannend, die oberste Reihe ist die Generation meines Großvaters, der auch nicht mehr lebt. Und dann durfte ich irgendwann während einer WDR-Produktion, die Vorfahrengesuch heißt, einfach nochmal eintauchen in meine Vergangenheit. Und da ist sehr viel bei rausgekommen. Wir sind nach Nördlingen gefahren, sind sogar noch zurück, also ins 14. Jahrhundert gegangen, da die Vorfahren kennenlernen dürfen. Und da kam unter anderem bei raus, dass ich mit Theodor Heuss verwandt bin, dem ersten Bundespräsidenten, und auch mit Grace Kelly, ich der Großonkel 10. Grades von Fürst Albert bin,
Der
obwohl ich
Wahnsinn.
10 Jahre jünger bin. Also es ist relativ einfach zu erklären, die Familie Kanz, da sind irgendwann Kanzens nach Amerika ausgewandert und die hatten eine Tochter, die hat dann irgendwann einen Herrn Kelly geheiratet und aus dieser Beziehung ist dann Grace Kelly entstanden und die ist ja dann bekanntlicherweise nach Monaco, umgezogen. Sehr spannend und das ist schon toll, wenn man so ein bisschen in seine Wurzeln schauen kann. Leider hat sich
Absolut.
Fürst Abener nie gemeldet. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Er ist, glaube ich, schüchtern.
Vielleicht solltest du ihm das noch
Schreiben halt mal, genau.
schreiben, ja.
Ja.
Hey, Neffe,
Genau.
Großneffe oder
Großneffe.
Urgroßneffe oder was das dann wäre. Ja,
Ja, richtig.
total spannend. Und dann hast du natürlich, du hast es vorhin ja schon kurz erwähnt, wirklich auch über deine Familie und über deine Frau geschrieben, wie ihr euch kennengelernt habt und den Heiratsantrag, der nicht ganz so romantisch war, wie du ihn dir ursprünglich vorgestellt hast.
Ja, aber erstmal, das ist ja ganz interessant, wenn man so zurückschaut und sich selber nochmal so hinterfragt und sagt, wie war denn das eigentlich? Warum hast du denn überhaupt irgendwann die Idee gehabt, einen Antrag zu stellen? Und auch da habe ich mich, glaube ich, selber so ein bisschen überrumpelt, weil ich damals zu einem Juwelier gefahren bin, einer Frau, das war, glaube ich, gar nicht so unwichtig, und habe dann gesagt, ja, habe so ein bisschen rumgeeiert, wie macht man denn überhaupt einen Heiratsantrag? Was kauft man denn da für einen Ring? Und die hat direkt gesagt, ach so, du willst heiraten, willst dich verloben? Und ich habe gesagt, naja, weiß nicht und so. Naja, und die hat schon gemerkt, ich war mir irgendwie nicht so ganz sicher. Und dann hat die gesagt, ja, pass mal auf, das und das sind Ringe und dann machst du das mal so und so und so. Naja, dann habe ich einen Ring gekauft. Also hatte ich mich ja selber schon mit dieser Idee ja angefreundet und bin dann mit meiner damaligen Freundin in den Urlaub gefahren und habe, nachdem ich eine Woche noch Penicillin genommen hatte und mit einer Angina in Urlaub geflogen bin, irgendwann diesen Heiratsantrag gemacht. Und wir saßen an einem Strand und ich wusste aber auch nicht genau, wie macht man das denn jetzt?
Macht man
Und hat,
ja tatsächlich auch nicht so oft.
ich hoffe nicht, dass ich das so oft mache. Es gibt andere Leute, Gerhard Schröder hat da wahrscheinlich mehr Erfahrung.
Aber auch noch nicht beim ersten Mal. Und das war ja dein erstes Mal
Mein
quasi.
erstes Mal
Ja.
und ich habe dann irgendwann so plump, das war Anfang Dezember, gesagt, ach Mensch, ich habe ganz vergessen, dir dein Nikolausgeschenk zu geben. Und dann hat meine damalige Freundin gesagt, wir schenken uns doch nie an Nikolaus irgendwas. Also es war so ein bisschen, es eierte ein wenig. Ich dachte, naja, hier ist halt jetzt ein Geschenk. Und dann hat sie das am Strand aufgemacht und ich hatte mir das irgendwie romantisch auch mit Champagner und so vorgestellt. Wir hatten eine Flasche Bier in der Hand. Das ging aber auch wunderbar. Sie hat dann Gott sei Dank auch ja gesagt, als ich gefragt hatte. Und wir hatten einen wunderschönen Tag auf der Rückfahrt auf einem Katamaran mit ganz viel Sonne. Jetzt bin ich ja generell nicht so der Sonnentyp, weil ich ein sehr heller Hauttyp bin. Und am nächsten Tag hatte ich die Sonnenallergie meines Lebens, weil ich eben eine Woche lang Penicillin genommen hatte, auch keinen Alkohol getrunken hatte. Und dann am nächsten Tag war ich gesprenkelt von oben bis unten und hat schon gedacht, das wird jetzt ja keine Strafe sein, weil ich einen Antrag gemacht habe. Nein, habe ich auch einen Griff bekommen und wir sind seitdem zusammen und seit 12 Jahren verheiratet. Das hat geklappt.
Wie war das denn, als du das Buch dann fertig geschrieben hattest und das selber nochmal gelesen hast? Hat dich da tatsächlich irgendeine Erkenntnis doch nochmal überrascht?
Ja, irgendwie schon, weil das ist mein viertes Buch und alle anderen waren sehr humorvoll und haben sich auch eigentlich ausschließlich mit Humor beschäftigt. Das war jetzt schon oder ist sehr persönlich geworden und auch sehr, also anders. Und ich glaube auch, dass man Guido Kanz anders kennenlernt. Ich wusste gar nicht so genau, wo die Reise hingeht, aber ich bin sehr froh, dass das Buch so geworden ist, bin auch sehr stolz drauf. Ja, und es ist eben mal anders und das ist ganz gut. Auch da, glaube ich, habe ich mich selber ein bisschen überrascht.
Einige sagen ja, wenn sie so Bücher geschrieben haben, das hatte auch eine therapeutische Wirkung. War das bei dir auch so?
Ja, vielleicht so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also wahrscheinlich muss ich in Therapie, aber das wahrscheinlich schon länger. Aber ob das jetzt ich mich selber da therapiert habe mit dem Schreiben, glaube ich eher nicht. Das war erkenntnisreich und gerade auch am Schluss. Ich glaube, das ist so eine Frage, die sich ja viele Leute stellen, nicht unbedingt nur am 50. Geburtstag. Wo will ich denn hin? Was ist denn meine Idee vom Leben? Wo soll es denn hingehen? Das ist ja eine Sache, die sich viele Leute fragen. Ich habe mich das auch gefragt und habe das aber jetzt einfach mal niedergeschrieben. Und ich glaube, die Frage sollte man sich sowieso immer mal wieder stellen und sich überprüfen. Das habe ich beruflich auch immer gemacht und das ist jetzt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen auch privater, mich mal zu fragen. Wo geht denn die Reise hin?
Was war denn für dich das Schwierigste? Der erste oder der letzte Satz?
Der erste Satz ging ganz gut, weil ich mir irgendwann vorgestellt habe, wie war denn dein erster großer Auftritt? Damit fängt das Buch ja an. Ich hatte schon viele Auftritte vorher gemacht, auch vor Publikum. Aber mein Bühnenstart oder auch das, wenn ich jetzt wieder Bühnenjubiläum feiere im Oktober zum 30. Mal, ist eben ein Auftritt im Oktober 1991 in Aachen vor 1000 Leuten. Es gibt ja viele Leute, die 50 sind, aber die stehen schon seit 45 Jahren auf der Bühne, weil die mit 5 im Krippenspiel ein Schaf gespielt haben. Dazu gehöre ich jetzt nicht. Das war für mich aber klar, dass das der Beginn ist, wie ich so durch diesen Vorhang gucke und mal so ein bisschen gucke, oh, wie viele Leute sitzen denn da und sind die gut gelaunt, das Publikum. Ich kam mir vor wie so ein Kind, das als 8-Jähriger durchs Schlüsselloch guckt an Heiligabend, bevor die Bescherung losgeht. Das war relativ klar. Aber wo es endet, weiß man ja bei einem Buch nie so genau. Das war dann am Schluss dann doch eher, da wurde es dann irgendwie doch persönlicher und emotionaler vielleicht.
Nach 12 Jahren verstehen Sie Spaß. Jetzt am 18. Dezember, also die letzte Sendung. Du hast vorhin gesagt, du willst dich jetzt in Zukunft selber überraschen. Was hast du dir denn vorgenommen? Welche Träume willst du dir noch erfüllen?
Also beruflich, gut, habe ich ja eine Samstagabendshow schon geschafft, ne? Also da kann ich ja eine Sache schon mal wieder abhaken auf meiner Bucketlist. Ich würde gerne weiter eine Sendung machen, die sich mit Humor beschäftigt. Das würde ich gerne, eine aktuelle Sendung vielleicht, ne? Dass man einmal die Woche oder einmal im Monat einordnet, was gerade passiert ist, auf humorvolle Art und Weise. Und da gibt es noch einige Sachen. Familienunterhaltung ist eine Sache, die ich sehr gerne mache und glaube ich auch gut kann.
Eine Sportsendung?
Sportsendung ist natürlich ein heimlicher Traum, den ich schon ganz lange mit mir rumtrage, weil ich selber gerne Sport mache und sich die Frage nie gestellt hat. Aber jetzt an diesem Wendepunkt habe ich gesagt, Mensch, vielleicht probierst du das auch einmal und fragst mal irgendjemand, ob man nicht mal im Sport etwas moderieren darf. Das ist das eine. Ich möchte unbedingt einen Bootsführerschein machen. Das ist eine Sache, die jedes Jahr an Silvester, die ich wieder zu meiner Frau sage, dieses Jahr mache ich jetzt einen Bootsführerschein. Mittlerweile sagt sie auch schon genervt, ich mache dann mal mit. Also irgendwann muss ich das wirklich jetzt mal schaffen. Und der größte Luxus, den wir uns leisten, sind Urlaube, die natürlich in den letzten 1,5 Jahren auch nicht richtig stattgefunden haben. Also ein Traum, den ich noch mit mir rumtrage, ist Kanada. Ich würde gerne mal nach Kanada fliegen, um mir das da mal anzuschauen.
Bauchgefühl und Gottvertrauen, mein Leben von 1971 bis 20.15 Uhr. Übrigens ein toller Titel. Bist du da selber drauf gekommen?
Ja, bin ich sehr stolz drauf. Sogar sehr stolz drauf, ja.
Kannst du auch. Ein sehr lesenswertes Buch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es tatsächlich in einem Rutsch durchgelesen, Guido. Ich danke dir, dass du da warst. Alles Gute für dich.
Vielen, vielen Dank und allen Hörern alles Gute.